HR2 Kultur. Doppelkopf.
Zum Doppelkopf in HR2 Kultur begrüße ich recht herzlich Andrea Wulff. Mein Name ist Ruth Hartstäblein.
Hallo.
Frau Wulff, Sie sind für Ihre Biografie über Alexander von Humboldt auf den Spuren von Humboldt gereist und Sie haben 8 Jahre sich mit der Biografie über diesen Naturforscher beschäftigt. Humboldt kam nach 5 Jahren Aufenthalt aus Amerika zurück nach Europa und brachte 4000 neue Arten mit. Was haben Sie nach Ihrer Beschäftigung mit diesem Forscher entdeckt?
Also das Besondere an Humboldt ist, dass er wirklich unser Naturverständnis total revolutioniert hat. Also er ist nach diesen 5 Jahren in Lateinamerika zurückgekommen mit einem neuen Konzept der Natur in seinem Kopf. Und das Konzept, das, was wir heute im Englischen das Web of Life nennen, Netz des Lebens oder was wir auch heute Ökosystem nennen. Er hat die Natur gesehen als eine globale Kraft, als ein zusammenhängendes Ganzes. Er hat die Erde beschrieben als einen lebenden Organismus. Und das ist ein Naturverständnis, was unser Denken heute immer noch prägt.
Sie haben aber Ihre Biografie, die auch noch weiter ausgreift, auch über die Wirkung von Alexander von Humboldt in den Vereinigten Staaten, in England, in der Welt, in Südamerika. Darum dreht sich das alles, aber der Titel lautet Erfindung der Natur. Ist das nicht ein Widerspruch, Entdecker und Erfinder?
Also das ist natürlich nicht ganz so gemeint, dass er die Natur erfunden hat, sondern dass er sozusagen ein neues Konzept der Natur erfunden hat. Das ist eine Anspielung darauf, dass die Natur, so wie wir sie vorher verstanden haben, also vor mehr als 200 Jahren war die Natur eigentlich mehr, haben Wissenschaftler die Natur mehr wie so ein mechanisches System verstanden, haben die Natur klassifiziert, also sozusagen so ein rigides System auf die Natur aufgedrückt, während Humboldt die Natur als einen lebendigen Organismus gesehen hat und auch als ein, also wirklich, er war angetrieben von einem Wunder der Natur, von einem Zauber der Natur. Also für Humboldt, der war auf der einen Seite natürlich besessen mit wissenschaftlichen Aufzeichnung, hat also 42 Instrumente durch Lateinamerika geschleppt, aber gleichzeitig war er nicht nur interessiert an empirischen Daten, sondern hat auch gesagt, wir müssen die Natur begreifen durch unsere Fantasie und unsere Gefühle. Und das ist was für mich, was ganz wichtig ist. Und ich glaube, wenn ich sage, die Erfindung der Natur, dann meine ich damit eben, dass Humboldt uns einen neuen Ansatz zum Verständnis der Natur gegeben hat.
Also weniger dieses objektive Entdecken oder auch die Klassifizierung, wie wir sie etwa von Linné kennen in den Naturwissenschaften oder eben aus der Tradition dann von Descartes und diesen Rationalisten, wo das Tier eine Maschine ist, wo man das objektiv erfassen kann und dann auch rational begründen und einordnen, einkasteln kann.
Genau, also Humboldt ist für mich eigentlich die Brücke zwischen der Aufklärung und den Romantikern. Also auf der einen Seite haben wir Isaac Newton mit seiner Optik, der erklärt, dass Regenbogen entstehen durch Licht, das durch Regentropfen gebrochen ist. Und auf der anderen Seite haben wir Romantiker wie den englischen Dichter John Keats, der sagt, Newton hat den Zauber des Regenbogens zerstört, weil er gesagt hat, dass er durch Licht gebrochenes Prisma ist. Und Humboldt ist diese Brücke dazwischen. Was ich ganz wichtig finde bei Humboldt ist, dass er in dem Sinne kein Entdecker ist. Also es gibt nicht eine große Entdeckung, die mit Humboldts Namen verbunden ist. Also er hat sich nicht die Theorie der Evolution ausgedacht. Er hat kein Naturgesetz beschrieben. Er hat keinen Planeten entdeckt. Aber weil Humboldt ist nicht interessiert an isolierten Fakten. Humboldt ist interessiert, diese Verbindungen herzustellen. Also es geht ihm nicht darum, was Neues zu entdecken, sondern es geht ihm darum, Zusammenhänge zu erstellen. Und das ist dieses Web of Life, so wie wir die Natur heute verstehen, dass alles miteinander zusammenhängt, dass wir nicht eine Sache in Isolation betrachten können, sondern dass alles miteinander irgendwie verbunden ist. Und dadurch hat er dann auch gesehen, wie die Menschheit die Natur zerstört. Weil wenn man die Natur als ein lebendiges Ganzes, ein lebendiges Gewebe sieht, dann kann man natürlich, wenn man an einem Faden zieht, kann sich das Ganze auflösen. Und deshalb ist Humboldt eigentlich der Erste, der uns warnt vor den Schäden, die angerichtet werden können durch Monokultur, durch Rodung, durch künstliche Bewässerung und der dann auch erstaunlicherweise im Jahre 1800 uns schon warnt von dem vom Menschen verursachten Klimawandel.
Mhm. Trotzdem war er auch ein Forscher, ein Besessener von Daten und Fakten.
Ja.
Und er hat ja auch den magnetischen Äquator entdeckt und ist immer mit Instrumenten gereist.
Ja, also ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese Trennlinie, die wir heute ziehen zwischen der Kunst und der Wissenschaft, zwischen der Poesie und der Wissenschaft, hat für Humboldt in dem Sinne nicht existiert. Also Humboldt, das war für ihn kein Widerspruch. Auf der einen Seite den Siedepunkt von Wasser zu messen auf 5000 Meter auf dem Chimborazo, aber auch zu sagen, wir müssen die Natur durch unsere Gefühle begreifen. Also zum Beispiel hat er zu Goethe geschrieben, die Natur muss gefühlt werden. Und gleichzeitig, wenn man sich seine Tagebücher zum Beispiel anguckt, sieht man seitenweise Zahlen, Berechnungen, Messungen. Also das hat parallel zusammen für ihn existiert.
Sie nannten gerade eben das Stichwort. Das war wohl auch die entscheidende Begegnung in seinem Leben. Alexander von Humboldt hat Goethe getroffen. Goethe, der im Ausland, also in Frankreich, England, USA, auch als Romantiker verstanden wird, während er in Deutschland eher der Klassiker ist.
Mhm.
Und ich glaube, das ist für Sie, Andrea Wulff, auch in Ihrer Biografie das Entscheidende, dass eben diese Begegnung, wie hat die stattgefunden? Was war das Interessante daran?
Also diese Begegnung oder die Freundschaft, das muss man schon sagen, das ist jetzt nicht nur eine Begegnung, sondern eine lebenslange Freundschaft zwischen Humboldt und Goethe ist ganz, ganz wichtig für beide. Die beeinflussen sich beide ganz stark. Also sie begegnen sich 1794 in Jena und Weimar. Zu der Zeit ist Goethe Anfang 40, Humboldt ist Anfang 20. Goethe der gefeierte Literat, aber Goethe ist auch von den Wissenschaften begeistert. Er hat zum Beispiel eine riesen Steinsammlung, 18.000 Exemplare, schreibt über die Botanik, über die Optik und trifft dann Humboldt und sagt, Humboldt hat meine naturhistorischen Arbeiten aus dem Winterschlafe geweckt, weil Goethe eigentlich in Jena und Weimar nicht so einen wissenschaftlichen Sparringpartner hatte. Und die beiden fangen dann an, über die Wissenschaften zu reden, zu diskutieren, die experimentieren zusammen, die sezieren Leichen zusammen, Frösche. Also das ist wahnsinnig spannend zu sehen. Und dann hat man halt diesen Moment, wo Humboldt auf der einen Seite sagt, diese Zeit in Jena hat ihn von der rein empirischen Arbeit wegbewegt, hin zu einem neuen Konzept der Natur, seiner eigenen Interpretation der Natur. Und er sagt, dass Goethe hat mich mit neuen Organen ausgestattet, also mit neuen Organen die Welt zu sehen. Das sind die Augen, mit denen er sozusagen nach Lateinamerika geht und diese neue Welt sieht. Und Goethe fängt gleichzeitig an, seine literarischen Arbeiten mit den Wissenschaften anzureichern. Also wir haben zum Beispiel im Faust ist ganz, ganz viel Wissenschaft. Und im Faust, das fand ich also ganz spannend zu sehen, wenn man das Tagebuch von Goethe anguckt, sieht man, dass er Faust sozusagen in Schüben schreibt, mit ganz vielen Unterbrechungen dazwischen. Diese Schübe sind ganz oft parallel zu den Besuchen von Humboldt. Es ist fast so, als wenn Humboldts rastlose Persönlichkeit Goethe inspiriert hat für seinen Faust. Weil natürlich Heinrich Faust auch dieser rastlose Mensch ist, der angetrieben ist von dem inneren Toben, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht für grenzenloses Wissen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Freundschaft, die halt anhält, bis Goethe stirbt.
Und Humboldt kann auch wesentliche Anregungen bekommen, sogar von Begriffen. Goethe, der ja immer von der zarten Empirie ausgegangen ist, also das Beobachten und weniger das Katalogisieren, hatte aber doch wesentliche Begriffe wie die Urpflanze, das Urphänomen, die innere Kraft, die äußere Kraft, die dann auch Humboldt helfen konnten.
Ja, also Humboldt sucht eigentlich in der Natur Er sieht in der Natur eine innere Kraft. Und das sind Sachen, da ist er ganz stark beeinflusst worden von seinem ehemaligen Professor in Göttingen, Herrn Blumenbach, und auch von Goethe. Also er sieht, dass sozusagen ein Leben, er sagt, es ist ein Leben ausgegossen auf jeden Stein, Pflanze und Tier und auch auf den Menschen. Also diese Kraft, dieses lebendige Ganze in der Natur, das ist eine innere Kraft, die er sucht. Und interessanterweise ist es keine göttliche Kraft. Also Humboldt schreibt sein berühmtes Buch Kosmos, 5 Bände, über die ganze Welt und das Universum, ohne jemals das Wort Gott zu benutzen.
Sagt Andrea Wulff im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Rothard Stäblein als Gastgeber. Frau Wulff, Sie haben hier eine so umfangreiche Biografie von Alexander von Humboldt ausgebreitet, mit allen Facetten, vor allem auch mit seiner Wirkung auf viele Schriftsteller, Dichter, Naturwissenschaftler. Wir werden im 2. und 3. Teil des Doppelkopfes darauf zurückkommen. Aber ich möchte erst mal Sie fragen, wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen?
Ja, das ist relativ schwer zu erklären, wie ich eigentlich damit angefangen habe. Also ich lebe ja seit über 20 Jahren in England, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, hatte natürlich von Alexander von Humboldt auch schon gehört. Meine Bücher sind alle über das Verhältnis zwischen dem Menschen und der Natur, Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Da begegnet einem Alexander von Humboldt schon immer mal wieder. Also ich glaube, Humboldt ist in jedem meiner Bücher irgendwie mit 1 oder 2 Sätzen erwähnt. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, Founding Gardeners. Da geht es um die amerikanischen Gründungsväter Jefferson, Madison, Adams und Washington, wie deren Einstellung zur Natur und Landwirtschaft Amerika als Land, als Nation heute prägt. Und da hatte ich ein Kapitel im Manuskript über Humboldts Begegnung mit Jefferson, weil Humboldt nämlich auf dem Weg von Lateinamerika zurück nach Europa mal einen kleinen Umweg einlegt, um Thomas Jefferson kennenzulernen. Mhm. Und ich habe das dann, also war dann total begeistert von Humboldt, habe das wirklich viel zu intensiv recherchiert, dieses Kapitel. Und dann hat mein Lektor in Amerika auch mit Recht gesagt, das hat eigentlich nichts mit diesem Buch zu tun. Und dann haben wir das Kapitel rausgenommen. Also das ist nicht in dem Buch jetzt drin. Aber das war so der Moment, das war so 2007, wo ich gedacht habe, also über Humboldt würde ich gerne ein ganzes Buch schreiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich Humboldt nicht am Anfang meiner Karriere versucht habe, über ihn zu schreiben, sondern in der Mitte meiner Karriere, weil dadurch, dass er so ein Universalgelehrter ist, muss man sich natürlich selber auch in ziemlich vielen Disziplinen auskennen, um überhaupt über ihn schreiben zu können.
Und daraus folgt natürlich die Frage, wie verlief überhaupt Ihre Karriere, Ihre Ausbildung? Sie sind im Grunde genommen ja Deutsch-Engländerin, aber in Indien geboren, in Hamburg aufgewachsen. Mhm. Und dann in Lüneburg haben Sie studiert und so weiter.
Ja, also ich bin in Indien geboren, in Hamburg aufgewachsen. Dann habe ich in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaften studiert. Interessanterweise habe ich meine allererste Hausarbeit über Wilhelm von Humboldts Sprachphilosophie geschrieben. Und bin dann Mitte der 90er nach London, habe dort meinen Masters gemacht am Royal College of Art und habe da History of Design studiert. Das ist sozusagen die Geschichte von Objekten, ob das Häuser sind oder Stühle oder auch Gärten. Und habe dann sozusagen, bin durch die Gärten in die Botanik und dann in die Wissenschaftsgeschichte sozusagen gekommen. Also so ein bisschen mit einigen Umwegen, so im Humboldtschen Sinne, kann man vielleicht auch so sagen. Und habe dann das große Glück gehabt, dass ich eigentlich nur Bücher schreiben darf zurzeit. Mal gucken, wie lange das anhält.
Aber Sie hören auch Musik und das gehört zur Regel im Doppelkopf von HR2 Kultur, dass der Gast eben seine Lieblingsmusik vorstellt, auswählt. Was haben Sie, warum ausgewählt?
Also ich habe einmal Kacey Musgrave ausgesucht, Silver Lining. Kacey Musgrave ist eine Musikerin, eine junge Musikerin aus Nashville, Tennessee, also Country-Musik, aber eine neue Art der Country-Musik, vertreten durch so starke Frauenstimmen. Und das habe ich ausgesucht, also einmal, weil ich es wahnsinnig gerne höre und weil, wenn ich musikalisch gewesen wäre, wäre ich, glaube ich, ganz gerne auch Country-Music-Sängerin geworden. Aber das wahrscheinlich zum Glück nicht, sondern ich habe mich mit dem Schreiben abgehalten. Aber das ist so ein bisschen so ein Traum von mir und deshalb dieser Song.
Also, wir hören Silver Lining von Kacey Musgrave auf Wunsch von Andrea Wulff. Das war der Country-Song Silver Lining von Kacey Musgrave auf Wunsch von Andrea Wulff im Doppelkopf von H2 Kultur. Frau Wulff, Country-Sängerin wären Sie gerne geworden. Im Grunde ist diese Countryside, also diese Landschaft oder der Landschaftsgarten oder dann Nashville überhaupt, hängt ja auch irgendwie mit Alexander von Humboldt zusammen.
Na, ich sag mal so, für mich ist die Natur halt ganz wichtig. Und so, ich glaube, so dieser Traum der Country Music ist für mich eher dann auch so diese Vorstellung, so haben irgendwie so eine Ranch in Nashville in den Smoky Mountains. Also da hängt, ist auch so ein bisschen so eine Naturromantik hängt da wahrscheinlich dran. Aber für mich, was ganz wichtig ist, ist eigentlich, ich merke das auch, wenn ich bin sehr viel auf Lesereise in Amerika, dass ich immer so zwischendurch ein paar Tage einlegen muss, wo ich mich in die Berge zurückziehen kann und ein bisschen in der Natur auch sein kann.
Vor allem, wenn man in London lebt, dann hat man auch diese Sehnsucht nach Landschaft. Und Sie haben auch sich den Wunsch erfüllen können, auf den Spuren von Alexander von Humboldt zu reisen. Sie waren selbst auch auf dem Chimborazo. Das ist ja das Schlüsselerlebnis neben dem Orinoco. Mhm. Wie war das da?
Naja, also ich bin auch so ein bisschen so ein rastloser Nomade. Und wenn man ein Buch über einen Entdeckungsreisenden schreibt, dann ist das natürlich eine wunderbare Ausrede, dass man auch selber um die ganze Welt reisen muss. Alles im Namen der Recherche natürlich. Also mir war schon klar, dass ich jetzt leider nicht Humboldts Fußspuren 5 Jahre lang folgen kann, weil ich kein Sohn einer reichen preußischen Adelsfamilie bin. Aber es war mir ganz klar, dass ich so ein paar Landschaften sehen muss, also einmal, um die selber beschreiben zu können, aber auch, um mich so ein bisschen mehr in Humboldt reinzudenken. Und das war einmal der Chimborazo, das ist ein Vulkan in Ecuador, der fast 6300 Meter hoch ist und damals, also zu Humboldts Zeiten, galt der als der höchste Berg der Welt. Und für Humboldt war das ein ganz elementares Erlebnis, das zu seinem neuen Naturverständnis beitrug. Also das war so wirklich so ein Moment, wo alles, was er vorher gesehen hatte, sich zusammenfügte und diese Idee der Natur, des Netz des Lebens eigentlich ganz, ganz klar wurde. Also als er sozusagen oben, was man damals glaubte, auf dem Dach der Welt stand und die Welt unter sich sah. Ich bin nicht ganz so hoch gekommen wie er, also ich habe es bis 5000 Meter geschafft, aber das war schon ganz schön hart und ich muss sagen, das war für mich ein ganz wichtig, auch körperlich ein ganz wichtiges Erlebnis, so, also so mit jedem schweren, bleiernden Schritt, den ich den Chimborazo da hochmarschiert bin, ist meine Bewunderung für Humboldt größer geworden. Also das war so der eine wichtige Moment für mich und das andere war, ich hatte halt noch nie den Regenwald gesehen und der Regenwald ist für Humboldt auch ein wichtiges Schlüsselerlebnis. Er verbringt 75 Tage auf dem Orinoco und dem Netzwerk der Nebenflüsse, 2500 Kilometer tief im Regenwald. Und das war eine Reise für ihn, wo er natürlich das reichste Netz des Lebens auf unserem Planeten gesehen hat. Also das größte Ökosystem auf unserer Erde, der Regenwald. Und wirklich auch gesehen hat, wie die Dinge dort zusammenhängen. Und das war genauso wichtig für mich, dass ich das auch sehe. Und dann war ich noch im Llanos in Venezuela. Das sind die großen Steppen in der Mitte Venezuelas. Und das waren auch auch wichtige Momente für ihn. Also ich musste im Grunde genommen, hat mir das nicht gereicht, jetzt seine Reisebeschreibung, seine Tagebücher zu lesen, sondern ich wollte auch gerne die Landschaften sehen und erleben.
Um auch nicht nur sein Abenteurertum zu verstehen, er war ja wirklich auch ein sehr mutiger Mann gewesen, der eben da diese Gefahren auf sich genommen hat und immer die Instrumente mitgeschleppt hat und Angst haben musste vor Schlangen, vor Krokodilen. Aber er hat eben auch wichtige Zusammenhänge entdeckt. Sie haben es schon angedeutet, Frau Wulff, zum Beispiel diese Mauritia-Palme, der Lebensbaum.
Ja. Also Humboldt war halt nicht ein Botaniker, dem es darum ging, jetzt irgendwie 4000 neue Pflanzen zu finden, sondern ihm ging es vielmehr darum, die Pflanzen zu sehen in ihrem Zusammenhang. Also er ist zum Beispiel der Erste, der Pflanzen als in globalen Vegetationszonen sieht, die sich also um die Erde schlängeln. Und die Mauritia-Palme hat er gesehen im Llanos in Venezuela und hat gesehen, wie dieser eine Baum ein ganzes Ökosystem unterstützt. Also das ist halt in der Trockenzeit der einzige Platz, wo sich Feuchtigkeit ansammelt. Also die Vögel leben davon, die Affen leben davon, die Würmer, die indigenen Völker, die also die Palmen benutzen als Baumaterial. Und er spricht dann vom Lebensbaum. Und im Grunde genommen ist das das Konzept einer Schlüsselart, dass er da also schon vor über 200 Jahren begreift, ohne es so zu nennen, aber also die zu sagen, das ganze Leben, das ganze Ökosystem sozusagen hängt an dieser einen Palme. Und das zeigt halt wieder, wie sehr er Dinge im Vergleich und im Zusammenhang sieht und nicht als isolierte Fakten.
Mhm. Aber er beobachtet nicht nur die Pflanzen und Tiere, nicht nur Fauna und Flora, sondern auch die Menschen, die indigenen Völker, die wie Affen auf diesen Bäumen, in Hängematten leben, wie er einmal schreibt, in Ansichten der Natur, sondern auch, wie in Venezuela die Menschen behandelt werden, die Sklaven.
Ja, also Humboldt ist ein ganz starker Gegner der Sklaverei, kommt zurück aus Lateinamerika und schreibt also Bücher, die sehr, sehr öffentliche Kritiken sind an der spanischen Kolonialmacht.
Obwohl er von denen den Auftrag bekommen hat.
Ja, also der spanische König gibt ihm sozusagen Pass, dass er durch die spanischen Kolonien reisen kann. Und er bedankt sich dann dafür, indem er diese sehr öffentlichen Kritiken schreibt. Was aber auch wiederum zeigt, was für ein unabhängiger Geist Humboldt auch war. Das ist auch einer der Gründe, warum er es nie geschafft hat, nach Indien zu reisen, wo er unbedingt hin wollte, weil die Briten, kann man wahrscheinlich verstehen, gesagt hat, nee, also jetzt so einen liberalen Preußen, der unsere Regierung kritisiert, den lassen wir hier nicht rein. Aber er reist halt durch Lateinamerika mit einem sehr offenen Auge, also nicht nur für die Natur, sondern auch für die Menschen. Und das liegt auch unter anderem daran, weil die Menschen für ihn Teil dieses Netz des Lebens sind. Also die sind nicht separat davon und ist sehr kritisch auch gegenüber dem, wie die Missionare, also wie die Kirche die indigenen Völker behandelt und kommt zurück mit einem Porträt dieser antiken Zivilisationen auch, das ganz anders ist als das, was andere Europäer zurückbringen. Also er kommt zurück und zeigt den Europäern eigentlich, also dass diese Kulturen hochentwickelt war, reiche Architektur und Sprachen hatten. Er spricht von den indigenen Völkern, also anders als andere Europäer, nicht als Barbaren, sondern spricht davon, dass das die besten Naturforscher waren, die er je kennengelernt hat. Und also das sind seine Führer durch den Regenwald. Und er sieht schon sehr, wie viel er auch von denen lernen kann.
Umgekehrt bezeichnet er die Spanier, die Kolonialherren, als zivilisierte Barbaren. Aber sitzt er da nicht letztendlich doch einem Vorurteil auf, das damals auch in der Aufklärung gepflegt wurde, von dem guten Wilden, von dem edlen Wilden? Und ist da nicht auch eine gewisse Feindlichkeit gegenüber Zivilisation und Kultur zu spüren, weshalb er dann auch später gewisse Anhänger wie Thoreau oder John Jefferson in den USA hat?
Also ich würde sagen, nein. Also ja und nein. Also Humboldt selber, glaube ich, ist diesem romantischen Bild der Eingeborenen eigentlich nicht verfallen, weil er zum Beispiel ganz deutlich sagt, dass jedes abstraktes philosophisches Konzept der westlichen Philosophie auch in den indigenen Sprachen Südamerikas ausgedrückt werden kann. Und damit im Grunde genommen eben genau das Gegenteil sagt. Er sagt nicht, die sind alle durch ihr Naturverständnis eins mit der Natur, aber trotzdem nicht sophisticated. Aber interessanterweise wird es dann von Leuten wie zum Beispiel Henry David Thoreau ein bisschen anders gelesen, also die Interpretation. Aber ich würde schon sagen, dass Humboldt nicht mit so einer Schablone in seinem Kopf eigentlich durch Lateinamerika fährt, sondern auch sehr kritisch unterschiedliche Völker auch sehen kann und die nicht über einen Kamm schert, was ja eigentlich der Europäer sonst gemacht hat. Also manchmal ist er wahnsinnig frustriert, weil er sich mit denen verständigt durch so eine Reihe von Übersetzern. Das geht manchmal durch 4, 5, 6 Leute, bis jemand gefunden ist, der diese Sprachen so übersetzen kann. Dadurch geht natürlich viel verloren. Und dann ist er wahnsinnig frustriert. Und dann sieht er andere Völker. Manche, sagt er, die sind faul, die tun nichts. Andere sind sophisticated, die arbeiten. Also das ist jetzt, der hat da schon relativ facettenreichen Anspruch, die zu verstehen.
Also nicht zurück zur Natur, wie das Rousseau damals gepredigt hat, und auch nicht die Natur als Idylle, sondern umgekehrt als Kampfplatz, als ein harter Ort, an dem eben es ständig um Leben und Tod geht.
Ja, und das ist ganz interessant, weil das wirklich neu war. Also bis dahin wurde eigentlich die Natur so als so ein Eden, so ein Garten Edens gesehen, wo alles in so einer göttlichen Balance ist. Gott gegeben, gibt so viele Tiere, die dann wiederum diese fressen und die dann diese. Das ist so eine natürliche Balance. Und Humboldt kommt rein und sagt, so ist das nicht. Hier gibt's richtig so einen Lebenskampf auch. Und das sind dann wiederum Sachen, die dann Charles Darwin ganz stark beeinflusst haben. Und ich habe zum Beispiel ein Kapitel über den Einfluss Humboldts auf Charles Darwin. Und was da ganz, ganz spannend war, ist, dass die Bücher, die Humboldt-Bücher, die Charles Darwin besessen hat, die mit Charles Darwin auf der Beagle um die Welt gereist sind, gibt es heute immer noch in einem Archiv, in Cambridge University Library. Und wenn man die aufmacht, sieht man also hunderte von Bleistiftrandnotizen, die Darwin in seine Humboldt-Bücher gemacht hat. Und wenn man das liest, dann ist das, als wenn man Darwin im Gespräch, im Dialog mit Humboldt hört. Und man sieht, wie stark Humboldt Darwin beeinflusst hat. Also Darwin hat einmal gesagt, dass er ohne Humboldt sich nie an Bord der Beagle begeben hätte. Also das sind Humboldts Beschreibungen von Südamerika, die Darwin anregen. Als er in Südamerika ist, sieht er sozusagen diese neue Welt durch das Schreiben Humboldts. Und er benutzt dann auch Humboldts Bücher einmal als Modell für seine eigene Bücher. Also die Voyage of the Beagle von Darwin ist sehr ähnlich stilistisch wie Humboldts Bücher. Und benutzt Humboldts Bücher aber auch, um Beispiele zu finden, während er an seiner Evolutionstheorie arbeitet.
Vielleicht erinnern sich manche Hörer von H2 Kultur an die Reise der Beagle, die wir ja in unserem Programm hatten, und erinnern sich auch daran, dass eben auch Darwin diesen gesamten Blick hatte. Erstmal also dieses Globale, das Weltumfassende, auch die Wanderung von Tieren, aber dass er auch die Menschen, die Gesellschaften beobachtete.
Also beide sehen diese Zusammenhänge, und beide, was ich ganz spannend finde, ist, beide haben sozusagen einmal einen ganz detaillierten Blick auf die Natur, also das minuskül Kleine. Und dann zoomen sie sozusagen wieder raus und sehen die große globale Perspektive. Und das machen sowohl Darwin als auch Humboldt. Da sind die beide Meister drin, im Grunde genommen. Und Darwin ist natürlich heute viel berühmter, zumindest in der englischsprachigen Welt. Also in England und Amerika ist Humboldt wirklich fast komplett in Vergessenheit geraten. Aber was viele Leute halt nicht wissen, ist, wie stark Darwin von Humboldt beeinflusst war. Und das war für mich in diesem Buch ganz, ganz wichtig, das aufzuzeichnen, wie Humboldts Ideen sozusagen weitergetragen worden sind, auch durch andere wichtige Denker, Poeten und Wissenschaftler.
Sagt Andrea Wulff im Doppelkopf von HR2 Kultur, Sie haben in Ihrem Buch über Alexander von Humboldt, Erfindung der Natur, mehrere solcher Rezeptionen aufgezeichnet. Also wir haben gerade über Darwin gesprochen. Vielleicht sollten wir das noch kurz ergänzen, dass also im Grunde diese Begriffe von Goethe auch, innere Kraft, äußere Kraft und Umwelt, dass das Darwin dann weiterentwickelt hat zu seiner Entwicklung der Arten. Das ist also quasi so wie eine Urpflanze enthalten ist in der vollständig entwickelten. Diese Höherentwicklung oder Weiterentwicklung ist ja eigentlich die Kernthese von Darwin.
Ja, wobei Darwin natürlich einen Schritt weiter geht und sagt, also und dann das Konzept der natürlichen Selektion noch dazu bringt. Aber die Grundideen der Umänderungen der Arten, die erfindet Darwin nicht. Da wurde schon Jahrzehnte vorher
Lamarck
wurde darüber geredet. Humboldt selber schreibt über die Umänderung der Arten, zum Beispiel in seinem Buch Ansichten der Natur auch. Also das sind Ideen, die sind, die fliegen sozusagen zu der Zeit umher. Und Darwin ist dann derjenige, der das alles zusammenbringt. Humboldt interessanterweise ist also dieser Universalgelehrter, der in so vielen verschiedenen Disziplinen zu Hause ist, der aber auch oft, weil er so interessiert ist an so vielen verschiedenen Dingen, die Gedanken nicht ganz zu Ende führt. Und deshalb hat er oft andere, die dann diese Gedanken zu Ende führen im Grunde genommen, weil er so rastlos ist. Also er sagt zum Beispiel auch irgendwann mal, da ist er noch relativ jung, es ist ein Treiben in mir, dass ich oft denke, ich verliere mein bisschen Verstand. Also der ist wirklich so rastlos und angetrieben und denkt dann oft seine Sachen nicht ganz bis zu Ende durch. Und das machen dann andere.
Und einen Faden spinnen Sie weiter, den Sie auch ganz zu Anfang unseres Gespräches im Doppelkopf von H2Kultur angedeutet hatten, dass die Fantasie eine große Rolle, dass die Dichtung, dass die Schönheit, also das Ziel seines Stils ist im Grunde genommen die Schönheit. Ja? Nicht unbedingt als Harmonie, aber als schön gefügte Sätze. Er kritisiert sich ja sogar einmal selbst in Ansichten der Natur, dass er zu schön schreibt, obwohl es so schrecklich ist, was er da beschreibt.
Also es gibt zum Beispiel einen Brief an seinen Verleger, wo er seinem Verleger sagt, er darf nicht eine Silbe verändern, weil ihm die Melodie der Sätze so wichtig ist. Also für Humboldt ist es nicht nur wichtig, die wissenschaftlichen Erklärungen zu haben, sondern auch diese wissenschaftlichen Erklärungen sozusagen darzustellen durch poetische Landschaftsbeschreibung. Und er kreiert damit eigentlich ein neues literarisches Genre, was interessanterweise ganz, ganz stark in Amerika, also im englischsprachigen Bereich ist, also das Nature Writing, wo bis zum heutigen Tag diese Kombination von herrlichen Landschaftsbeschreibungen mit wissenschaftlichen Ausführungen immer noch ganz, also das ist heute ein Literaturgenre und das ist irgendwo im Endeffekt von Humboldt fast entdeckt worden. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt seiner Arbeit, weil wir natürlich heute diese harte Trennlinie zwischen der Kunst und der Wissenschaft ziehen. Und das ist aber eigentlich was ein relativ neues Konzept. Und Humboldt macht das nicht. Also Humboldt kommt zum Beispiel zurück aus Lateinamerika mit Hunderten von Skizzen und Zeichnungen und Karten und arbeitet dann zusammen mit 50 Künstlern und Kartografen, um das in wirklich glorreiche Lithografien und Karten umzuwandeln. Das ist Teil seines Verständnisses der Natur. Das ist Teil seiner Art, uns die Natur zu erklären. Also das muss nicht nur durch die Wissenschaften sein, sondern das kann auch durch die Kunst sein. Und das ist was für mich, was ganz wichtig ist heute, wo wir uns mit dem Klimawandel zum Beispiel auseinandersetzen, der ja sehr oft erklärt wird durch trockene technische Statistiken, Zahlen, die im Grunde genommen uns oft nicht viel sagen. Also was bedeutet das wirklich für mich, wenn mir jemand erklärt, was passiert, wenn die Erde sich um 2 Grad erwärmt? Und mir fehlt so ein bisschen so dieser Zauber der Natur eigentlich. Und das ist was für Humboldt ganz, ganz wichtig ist.
Und der Zauber vielleicht auch einer bestimmten Kunst der Musik. Was wählen Sie als zweites Beispiel für den Doppelkopf aus, Frau Wulff?
Das zweite Stück ist von Lizzie, auch eine amerikanische Sängerin, das heißt Wild West und also ist auch so ein bisschen folkloristisch und das habe ich ausgesucht, so weil der Wild West für mich auch wiederum diese Idee der Natur, der wilden Natur ist, aber auch weil das war ein Ort, wo Humboldt gerne hingegangen wäre. Hat er nie geschafft. Also sozusagen, das habe ich ausgesucht, so ein bisschen als Ausgleich dafür, dass Humboldt da nicht hingegangen ist.
Are you out there to take away my fear? I haven't lost my hope, even though I am so far from my
Das war Wild West von Lizzie auf Wunsch von Andrea Wulff im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Frau Wulff, Sie haben jetzt diese Schönheit angesprochen und in Ihrem Buch geht es auch immer wieder um die Rezeption. Ein ganz wichtiges Exempel ist für Sie Thoreau, dieses Romanwerk aufgrund von Tagebuchnotizen über Walden, über diese Hütte, die für die amerikanische Literatur, aber auch für die, selbst für die Republikaner von heute so eine wichtige Rolle spielt.
Ja, also Walden ist schon, ich würde mal sagen, für die Amerikaner das wichtigste Buch über die Natur. Dass Henry David Thoreau hat 2 Jahre in dieser Hütte verbracht, also nicht jetzt als Eremit, aber hat diese 2 Jahre benutzt als Grundlage für sein Buch Walden, das 1854 veröffentlicht wurde, also 7 Jahre, nachdem er aus der Hütte rauskam. Und der Grund, warum das so lange gedauert hat, ist, dass Thoreau gekämpft hat mit seinem Manuskript. Also er hat das geschrieben, umgeschrieben, korrigiert, wieder korrigiert und hat dann irgendwann aufgegeben und hat das Manuskript weggetan. Und der Grund dafür war, dass Thoreau es schwierig fand, eine Balance zu finden zwischen der Wissenschaft und der Dichtkunst. Auf der einen Seite hat er die Natur beobachtet wie ein Wissenschaftler, also ganz genau, detailliert, hat alles aufgeschrieben. Auf der anderen Seite hat er die Schönheit der Natur bewundert wie ein Dichter und hat das eigentlich nicht geschafft, diese Balance zu finden und hat dann Humboldts Kosmos gelesen und auch die Ansichten der Natur und hat im Grunde genommen dort die Antwort auf sein Dilemma gefunden, wie man Dichter und Wissenschaftler gleichzeitig sein kann. Weil Humboldt im Kosmos beschrieben hat, dass man, auch wenn man die Natur wissenschaftlich beschreibt, dass man dann nicht die Begeisterung für die Schönheit der Natur verlieren kann. Und dann hat Thoreau, nachdem er Humboldt gelesen hat, sein Manuskript wieder rausgeholt und es komplett umgeschrieben. Also das Walden, was wir heute lesen, das hat er umgeschrieben, nachdem er Humboldts Bücher gelesen hat. Und für mich ist Walden deshalb wie so ein Mini-Kosmos, eine Beschreibung der Natur als lebender Organismus. Das ist ganz, ganz wichtig für Thoreau gewesen.
Kosmos, kann man sagen, ist das Hauptwerk von Humboldt. Der erste Teil ist eher naturwissenschaftlich orientiert, aber enthält auch das, was Humboldt auszeichnet, was Sie schon auch angedeutet haben. Das sind nämlich Naturgemälde auch. Also seine Zeichnungen sind auch immer Gemälde, die zwar objektive Zahlen enthalten, aber es ist auch was Schönes, was man anschauen kann. Und im zweiten Band ist dann aber auch die Geschichte des Menschen mit enthalten, auch die Literatur.
Ja, der zweite Band ist eigentlich sein Versuch zu erklären, wie sich die Menschheit mit der Natur auseinandergesetzt hat. Also er interessiert sich für indische Dichtkunst, für wie haben die Griechen, die alten Griechen Natur beschrieben. Er schreibt über die Landschaftsmalerei und wie wichtig das ist für unser Naturverständnis. Also hier ist ein Wissenschaftler, der mit seinem Kosmos auf der einen Seite uns die Welt wissenschaftlich erklärt, aber auf der anderen Seite keine Probleme hat, uns auf diese Reise durch die Literaturgeschichte und die Malerei zu nehmen. Also es ist eine Reise, die geht vom Erdball ins Universum, aber auch gleichzeitig spricht er über die Migration der Menschenrassen, über Erdmagnetismus, über Polarlichter, über die Dichtkunst der Perser. Also Humboldt hat überhaupt keine Probleme damit, diese verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen, weil ihm geht es darum, die Welt zu verstehen.
Und das führt uns eigentlich auch auf eine andere aktuelle Seite Ihres Buches. Nicht nur die Ökologie, nicht nur die Umweltbewegung ist beeinflusst von Humboldt, Thoreau und so weiter. Auch die Kulturpolitik in Berlin. Da wird zurzeit dieses Humboldt-Forum gestaltet, konzeptionell und auch schon baulich, dass eben das ehemalige Stadtschloss der Preußenkönige ein Humboldt-Forum ergeben soll. Wie müsste das aussehen nach Ihrer Biografie jetzt über Humboldt?
Also wenn man das im Humboldtschen Sinne macht, dann geht es eigentlich darum, würde ich sagen, also Humboldt wollte verstehen, wollte die Welt und die Natur verstehen. Er hat sich interessiert für die Botanik, die Zoologie, die Geologie, aber auch für Politik, Ökonomie, Sprachen, Kunst, Dichtkunst. Und im Grunde genommen muss das dann irgendwo alles da drin sein. Und vielleicht kann man das enden mit einem Satz von Heinrich Faust, der gesagt hat, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält.
Sagt Andrea Wulff im Doppelkopf von H2 Kultur. Eine kritische, ironische Anmerkung, ausgerechnet im preußischen Stadtschloss, im Stadtschloss der preußischen Könige, soll es ein Humboldt-Forum geben. Alexander von Humboldt, der, wie Sie schreiben, Berlin gehasst hat.
Ja, wobei, dazu muss man sagen, dass er wahrscheinlich, ich würde mal sagen, dass Berlin heute nicht mehr hassen würde. Also Humboldt hat das Berlin seinerzeit gehasst, weil er das als sehr provinziell gesehen hat. Einer der Gründe, warum er für mehr als 20 Jahre in Paris gelebt hat, war wirklich, weil das das Zentrum der Wissenschaften war. Nach der Französischen Revolution hat die katholische Kirche dort an Einfluss und Macht verloren. Und das war wirklich zu der Zeit der Ort, wo man als Wissenschaftler alles hinterfragen konnte, ohne sich an die kirchliche Doktrine halten zu
Paris,
müssen.
Wohlgemerkt, nicht Berlin.
Und Berlin hatte vor 1810 noch nicht mal eine Universität. Also das war für einen Mann wie Humboldt schon so ein bisschen am Ende der Welt sein, so ungefähr. Und heute, glaube ich, wäre das anders für ihn.
Das sagt zum Schluss des Doppelkopfes in H2 Kultur Andrea Wulff. Was wünschen Sie sich zum Abschluss?
Als Abschlussstück habe ich ein Stück von Beethoven ausgesucht. Einmal, weil Beethoven also so Zeitgenosse von Humboldt auch ist. Aber da ist eine rastlose Energie drin, die mich an Humboldts Reisen, aber auch an Humboldts Denken erinnern.
Wir hören das Klavierkonzert Nummer 2 in B-Dur, den dritten Satz des Rondo Allegro Moldo, gespielt von Evgeny Kissin auf Wunsch von Andrea Wulff. Ich danke Ihnen recht herzlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth-Hart Stäblein.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.